Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Ja, Thema die richtige Perspektive. Wir haben gestern überlegt, bei unserer fortschreitenden Offenbarung, was ist das Thema für heute? Und gestern Abend, wo ich mich dann hingesetzt habe, wir haben eigentlich was avisiert gehabt, aber ich habe einen anderen Weg bekommen und ich bin ganz sicher, dass der Heilige Geist diese Botschaft in unserem Herzen heute lebendig machen wird. Es geht ums Grundsätzliche zum Segen Gottes, damit wir wissen, was ist die Wahrheit. Dass wir nicht verwirrt sind, dass wir nicht enttäuscht sind, dass wir nicht frustriert sind. Wir müssen wissen, welchen Segen Gott, der Vater, für uns vorgesehen hat. Sonst sind wir durcheinander. Es geht dann um unser Wesen, um unser Leben, unsere Beziehungen, unseren Dienst, unser Leiden, unser Erbe, unsere Herrlichkeit und Ermahnung und Trost. Und so Gott will, werden wir dann mittwochabends fertig sein mit der Botschaft.
Amen.
Ihr habt Urlaub genommen von Montag bis Mittwoch. So, zur richtigen Perspektive. Jetzt mal ein Grundsätzliches zum Segen Gottes. In Kolosser 1, Vers 1 lesen wir von dem großen Apostel Paulus. Er schreibt, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir müssen hier die Anrede uns nochmal anschauen. Den heiligen und gläubigen Brüdern und Schwestern natürlich in Kolosse. Warum wünscht Ihnen Paulus nicht den fetten Segen Gottes? Warum sagt er Gnade euch und Friede? Warum sagt er nicht Gottes fetten Segen? Wegen der Hoffnung, Kolosser 1,5, er erklärt es uns, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, von dieser Hoffnung, im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Die Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Deshalb hören wir auch nicht auf, Vers 9, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Worum? Dass ihr mit Gottes fettem Segen erfüllt werdet. Nein, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Sehen wir die Betonungen, die der Apostel hier legt? Es geht immer um geistliche Dinge, es geht um Dinge in den himmlischen Welten, es geht um das, was da droben ist. Vers 10, wozu das alles? Er sagt es uns, um des Herrn würdig zu wandeln. Zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Es geht darum, dass wir dem Herrn würdig wandeln, dass wir Frucht bringen in jedem guten Werk und dass wir Gott erkennen. Erkennen heißt intime Gemeinschaft mit Gott. Also, sie beteten nicht für den Segen Gottes für sie. Warum nicht? Warum nicht? Paulus, auch wieder Paulus, erklärt es uns ganz klar im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Die Betonung ist auf, er hat uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir sehen also, es ist eindeutig, es geht um den Segen im Himmel, es geht um die Ewigkeit, es geht darum, dass wir im Glauben das für uns annehmen und sagen, unsere, Unser Erbe ist im Himmel, unsere Herrlichkeit ist in Christus und er ist im Himmel, sitzend zur Rechten des Vaters. Von dort her erwarten wir unsere Herrlichkeit. Himmelswelt meint wortwörtlich, wenn man das nachstudiert, in den himmlischen Welten. In den himmlischen Welten, nicht in dieser irdischen Sphäre, in den himmlischen Welten. Dasselbe griechische Wort wird in Johannes 3,12 gebraucht, wo Jesus sagt, wenn ich doch euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? An beiden Stellen bedeutet das Wort das, was himmlisch ist, im Gegensatz zu dem, was irdisch ist. Also Gott macht immer einen Kontrast. Er polarisiert immer für uns Leib Christi, für uns die Gemeinde. Polarisiert er immer und sagt, das ist das Irdische und das ist das Himmlische. Und ihr seid ein himmlisches Volk, nicht mehr das irdische Volk. Die Himmelswelt kann bezeichnet werden als die Sphäre der geistlichen Erfahrung des Gläubigen, der mit Christus eins gemacht ist. Im Geist sind wir neu gemacht, im Geist sind wir eins mit Christus. Im Fleisch sind wir nach wie vor verflucht. Unser Fleisch, unser Leib stirbt jeden Tag mehr. Und wir haben die Erlösung unseres Leibes, aber nicht dieses Leibes, sondern wir erwarten diesen neuen, ewigen Leib, so wie Christus ihn nach der Auferstehung bekommen hat. Da dürfen wir nicht verwirrt sein, wenn Gott Krankheit zulässt in diesem verfluchten Leib, in diesem verfluchten Fleisch, das jeden Tag mehr stirbt. Dürfen wir nicht enttäuscht sein, dürfen wir nicht frustriert sein. Gott hat uns das nie versprochen, dass er uns diesen verfluchten Leib immer gesund und jung und vital erhält. Das ist die Folge des Fluches. Und dieses Fleisch ist von dieser Erde. Und diese ganze Erde ist verflucht. Und auch unser Leib ist verflucht. Weil wir himmlische und nicht mehr irdische Bürger sind, ist auch unser Segen himmlisch und nicht irdisch. Aber wir sind so viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar, zumindest ich, in der falschen Richtung programmiert worden, wenn ich das mal so sagen darf, so flapsig. Und dann sind wir enttäuscht, weil Gott hat mich offensichtlich vergessen. Gott liebt mich nicht. Ich habe zu wenig Glauben. All diese Dinge, nein. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Alle diese Segnungen in Epheser 1,3 sind geistlich, nicht materiell. Irdische Segnungen wurden den Israeliten unter dem alten Bund versprochen. Wir verstehen nochmal zusammengefasst, Gott ruft aus dieser verdorbenen, elenden Welt, die der Teufel kassiert hat, ruft er einen Mann heraus, Abraham, und verheißt ihm Gottes Segen, insbesondere Gottes irdischen Segen. Und es geht um Gottes irdisches Volk. Was hat Gott vorgehabt? Er wollte, dass wenn das Volk Israel im Vertrauen, im Glauben zu ihm, mit ihm lebt, dass Gott es segnen kann, irdisch über die Maßen. Warum und wozu? Damit sie ihrem Gott gegenüber dankbar sind, damit sie mit ihrem Gott Freude haben und damit die umliegenden Nationen erkennen, dass wenn ein Volk mit Gott ist, ist es gesegnet. Aber statt dass Israel die anderen Völker motiviert hätte, zu ihrem Gott und ihrem König umzukehren, haben sie geschrien über Samuel zu Gott, wir wollen einen König wie die umliegenden Völker. Und der Samuel war stinksauer. Und Gott sagt, Samuel, was bist du so sauer? Sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Gib ihnen den König, aber sag ihnen, was der Preis dafür ist. Das ist interessant zu lesen. Wir lesen im 5. Mose 28, wir alle kennen diese Stellen. Das ist eine Lieblingsstelle der Wohlstandsprediger. 5. Mose 28. Und 5. Mose 28 ist der Unterschied zwischen der Gnade, die Christus brachte, und dem Gesetz, das Mose brachte. Dort heißt es, wenn sie gehorsam sind und so weiter, wird sie Gott segnen mit diesem irdischen Segen. Wenn es einen Vers wie diesen in Epheser 3,1, den der Paulus geschrieben hat, wenn Mose so einen ähnlichen Vers geschrieben hätte im Alten Testament, dann hätte er wahrscheinlich ungefähr so formuliert, gelobt sei Gott der Allmächtige, Klammer auf, nicht unser Vater. Weil sie kannten Gott nicht als Vater, den kennen wir erst durch Christus. Gelobt sei Gott, der Allmächtige, der uns gesegnet hat mit allem materiellen Segen auf Erden durch Mose. Das wäre wahrscheinlich das gewesen, was der dort damals geschrieben hätte. Also solche Gläubige, die in erster Linie nach körperlicher Heilung und materiellem Segen trachten, kehren eigentlich wieder zum alten Bund zurück. Warum? Weil im neuen Bund ist der Segen geistlich, ist der Segen himmlisch, nicht irdisch. Solche Gläubige sind in Wirklichkeit Israeliten und keine Christen. Ich meine, wir haben ja das ganze System, das System aus dem Judentum haben wir übernommen. Den Tempel, die Rituale, die Gesetze und den Segen im irdischen Bereich. Solche Gläubige sind in Wirklichkeit Israeliten und keine Christen. Sie folgen Mose und nicht Christus. Bedeutet dies, dass uns Gott materiell Noten leiden lässt? Nein, ich kann es nur für mich bestätigen. Ich habe nie Not gelitten. Gott hat manchmal auch mich geprüft und herausgefordert. Er gibt uns alles, was wir für unseren Auftrag brauchen. Für seinen Auftrag wohlgemerkt. Nicht für deinen eigenen Auftrag. Ich kann das nur bestätigen. Und du kannst es auch bestätigen. Es ist die Wahrheit. Wenn wir als erstes nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, wird für unsere irdischen Bedürfnisse gesorgt werden. Wann werden wir das endlich glauben? Wann werden wir beginnen, Gott zu vertrauen, dass er sich um das Irdische kümmert, wenn wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten? Unter dem alten Bund trachteten die Menschen nur nach irdischen Dingen. Und sie bekamen reichlich davon. Viele Kinder, großen Grundbesitz, viel Geld, Sieg über die Feinde, Ehre und Position auf Erden. Es war das Volk Gottes mitten unter ungläubigen Nationen. Und die Nationen sollten erkennen, dass Gott sein Volk segnet. Aber wir sind der Leib Christi, die Braut Christi. Gott bereitet uns zu, um die Hochzeit mit unserem Herrn Jesus zu feiern. Wir sind sein Leib, du bist Glied an diesem Leib und er ist unser Haupt. Wir sind eine ganz andere Erscheinung. Das hat es vorher nicht gegeben, wird es nachher nicht geben. Nach der Entrückung, zwischen Pfingsten und der Entrückung, ist was ganz Besonderes von Gott. Wir sind in einem besonderen Zeitalter. Wir dürfen uns nicht orientieren am alten Bund. Wir leben im neuen Bund. Wir dürfen uns nicht orientieren am tausendjährigen Reich. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde. Und dort müssen wir leben und dort müssen wir erkennen, was Gottes Plan ist für uns. Sonst sind wir enttäuscht und frustriert unser ganzes Leben lang. Aber unter dem neuen Bund trachten wir nach geistlichen Segnungen. Ja? Seid fruchtbar und mehret euch. Hat der Adnan vor einer Woche mir wirklich eine geistliche Watschen gegeben und sagt, das meint Gott geistlich. Der Paulus hat geistliche Kinder geboren. Und tatsächlich, ich habe darüber nachgesonnen und gebetet, es geht um geistliche Kinder. Ja, da ist eine sehr herausfordernde Botschaft damit verbunden. Wenn du Gott erlaubst, wird er dich ganz auf sich justieren. Ganz auf sich justieren. Unter Umständen gibt er dir sogar die Kraft, auf Ehe und Familie zu verzichten, damit du ganz für ihn leben kannst. Und damit du geistliche Kinder entwickelst. Nein, wir werden nicht aussterben, weil maximal 1% werden das glauben, der Menschheit. Die 99%, die werden Kinder produzieren, ehelich, außerehelich, unehelich. Wenn wir die dann zu geistlichen Kindern machen, haben wir Kinder. Kinder für die Ewigkeit. Verstehen wir, Geschwister? Auch in der Beziehung ist Gott ganz konsequent. Aber wir haben es nicht verstanden. Unter dem neuen Bund trachten wir nach geistlichen Segnungen, geistliche Kinder, geistlichen Reichtum. Wenn du verheiratet bist, liebe deine Frau, deinen Mann, deine Kinder mit der Liebe Gottes. Um Gottes Willen, versteh das bitte nicht falsch. Aber wenn du noch nicht verheiratet bist, sagt der Paulus, überlegst dir, ob es nicht besser wäre, ganz für Gott da zu sein. Und Jesus sagt, nicht jeder kann es fassen. Aber wer es fassen kann, der fasse es. Nicht jeder ist in der Lage, so ein Leben zu leben. Nur der, dem es gegeben ist und der es im Glauben auch leben kann. Ansonsten heirate, du sündigst nicht, sagt der Paulus. Heirate. Liebe deine Frau, deine Kinder, deinen Mann. Nicht falsch verstehen. Aber Prio 1 ist für Gott, lebe ganz für Gott. Lebe ganz für Gott. Sei ganz für ihn da. Geistliche Ehre, geistliche Siege. Der geistliche Sieg ist über die Sünde, über das Fleisch und nicht über die Philister oder irgendwelche Menschen. Im Alten Testament haben die Philister oder irgendwelche gottlosen Völker besiegt. Wir siegen über die Sünde, über das Fleisch, über unsere irdischen Bedürfnisse. Unsere irdischen Bedürfnisse wie Gesundheit und Geld, die wir brauchen, um den Willen Gottes zu tun, werden uns hinzugefügt. Wir müssen uns da nichts sorgen. Sorgt euch um nichts. Wenn wir uns nach Gottes Reich ausrichten, wird Gott uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und das Wichtigste, wir sehen vorhin den Gruß an die Kolosser, Gnade und Frieden. Geschwister, gibt es was Schöneres als den Frieden Gottes in dieser Welt? Es gibt nichts Schöneres. Wenn du 3 Millionen hast, triffst du jemanden, der 10 hat und hast keinen Frieden mehr. Der Friede Gottes sagt, ich habe alles, ich habe alles. Ich habe Christus, nur dich brauche ich. Ich habe Christus. Leben wir das wirklich? Oder sind wir nicht besser als die Welt? Sagen wir, ja, wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleichen Ziele, nur mit dem Overdrive-Flaschengeist jetzt obendrauf. Klare Sache. Der muss ja schließlich das tun, wenn ich genügend Glaube habe, muss der Flaschengeist herausrücken, Aladdin und die Wunderlampe, und dann muss es losgehen, dann geht die Post ab. Ja, dann ist Gott für uns erkauft und nicht wir für ihn. Das ist vollkommen konträr. Weil wir im Gegensatz zu Israel, das sein irdisches Volk war, sein himmlisches Volk sind, die Braut Christi, der Leib Christi, eine einmalige Erscheinung. Deshalb will Gott, dass wir verstehen, dass unsere Position, Stellung und der Segen einen weit höheren Level haben und eine ganz andere Dimension und Qualität. Als Himmelsbürger erwarten wir die Herrlichkeit Christi. Jesus betet im Johannes und sagt, Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wo ist die Herrlichkeit? Wo ist die? Im Himmel aufbewahrt für uns. Im Glauben musst du es ergreifen. Gott ist nicht daran interessiert, uns mit möglichst viel Geld, materiellem Reichtum und trotz einem verfluchten Leib, der nicht zu retten ist, mit strotzender Gesundheit auszustatten. Warum? Warum nicht? Gott, es wäre doch so schön, wenn ich Kohle hätte ohne Ende, wenn ich topfit wäre. Weil er weiß, dass uns das verführen und von seinem Willen abbringen kann. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Verstehen wir? Das würde uns zerreißen. Das ist immer ein Gegenpol zu Christus. Und der Teufel verführt ja die Menschen mit dem. Und sie opfern alles, was sie haben, für diesen Götzen. Gesundheit, Ehe, Familie, alles. Ihr Leben. Und Gott möchte, dass wir verstehen, er hat was weit Besseres für uns. Im Alten Bund hat Gott vielleicht einige Menschen zu Millionären, vielleicht zu Milliardären gemacht. Aber heute macht er das nicht für uns, weil es uns davon abhalten könnte, nach den himmlischen Dingen zu trachten. Wir wären nur damit beschäftigt, unser irdisches Vermögen zu verwalten, zu vermehren und zu achten, dass es nicht verloren geht. Stimmt's? Nach den himmlischen Dingen zu trachten und würde uns somit ablenken, ja, vielleicht sogar zerstören. Es würde uns zerstören aus geistlicher Sicht. Jetzt kommen wir zu unserem Wesen. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Überleg dir das mal. Du bist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Der alte, verfluchte Mensch, der geistlich tot war, der ist pervertiert. Das hat der Teufel alles kaputt gemacht. Aber der neue Geist in uns, den wir empfangen haben von Gott, der Geist Christi in uns, der ist die Herrlichkeit, der ist die Natur Gottes. Wir sind Gottes Kinder, in seine Familie hineingeboren. Was für eine Dimension. 2. Petrus 1,3, dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis der Essungen, nicht Segnungen, Verheißungen. geschenkt hat. Natur, göttlichen Natur, entflohen dem Verderben. Aber wir sind dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, im Geist Gottes in uns. Eben deshalb, Vers 5, wendet aber auch alle Glauben die Tugend. Also wir müssen fleißig dahinterher sein. Wir müssen uns fleißig am Geist ausrichten und das Fleisch unterordnen. Die Werke des Fleisches töten. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Also wir sehen, es kostet was. Wir müssen die Begierden unseres irdischen Wesens überwinden. Aber es geht, weil wir Gottes Kraft in uns haben. Es geht. Unser Leben. Christus ist unser Leben. Kolosser 3, 2. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ich bin wie mein himmlischer Vater. Ich habe die Natur Christi. Ja, manchmal lebe ich die nicht so aus und zu Recht werde ich dann kritisiert, aber ich bin dann schon bemüht wieder, das auszuleben. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist verborgen. Der himmlische Segen ist verborgen, er ist nicht sichtbar. Er ist verborgen, aber dort wird er aufbewahrt. Und als Siegel haben wir den Geist Gottes für unser Erbe. Das ist unsere Anzahlung. Es ist verborgen. Wir sind doch gestorben. Unser irdisches Wesen ist gestorben. Wir haben einen neuen Geist. Hier, es ist alles neu geworden. Und unser Leben, unser geistliches Leben, unsere Herrlichkeit ist noch verborgen, nicht sichtbar. Aber sie wird sichtbar, wenn wir mit Christus wiederkommen. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wir haben die Herrlichkeit Christi. Und pass auf, es wird noch richtig spannend, es wird noch richtig super. 1. Johannes 5, 11, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wir leben in und durch Christus. Wir sind Teil des Leibes Christi, wo Jesus das Haupt ist. Du und ich, wir sind der Christus. Und du und ich, wir sind Teil an diesem Leib Christi, wo Jesus das Haupt ist. Und er sagt hier, der Apostel Johannes im Vers 12, 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist die wichtigste Aussage bei uns auf der Homepage, auf der Internetplattform. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Weil nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Weil ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir kommen zum nächsten Punkt. Gott ist unser Vater, Jesus unser Bruder. Unsere himmlischen Beziehungen. Johannes 20, 17, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Zum ersten Mal hören wir, dass Gott unser Vater ist. Geh aber hin zu meinen Brüdern. Jesus sagt, zu meinen Brüdern. Und spricht zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Verstehen wir, das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben, dass Gott unser Vater ist, dass Jesus Christus die Majestät unser Bruder ist. Und wir sind seine Brüder. Welche Herrlichkeit können wir uns das vorstellen? Das übersteigt unsere Vorstellung. Eine Dimension, die wir nur im Glauben annehmen können. Im Hebräer 2,10 heißt es dann, es geziemte ihm, Gott, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung, Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Jesus ist durch Leiden vollkommen gemacht. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus Christus ist von Gott, der Sohn des Menschen, haben wir gerade gesungen. Und du bist ein Bruder von Jesus Christus, von Gott geschaffen, zum Ebenbild Gottes. Und er ist das Abbild des lebendigen Gottes und du bist das Abbild des lebendigen Gottes in deinem Geist. Es ist noch nicht sichtbar, aber es wird sichtbar werden. Es ist noch verborgen, aber es wird sich offenbaren, wenn wir mit Christus wiederkommen. Herr, schenk uns diese Dimension der Einsicht, dass wir das verstehen. Dass wir nur noch hüpfen und springen und Halleluja sagen. indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Jesus Christus ist da, mit uns gemeinsam. Lob singt er dem Vater. Er ist da als unser Bruder. Unser Dienst, der nächste Punkt. Wir sind nicht von der Welt. Matthäus 28, 20. Hier der Missionsbefehl Jesu und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Glauben wir, dass Christus bei uns ist, dass er hier mitten unter uns ist, im Geist. Wir sehen ihn nur mit unseren geistlichen. Johannes 17, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Das erste Wort. 1:1 kannst du die Bibel da nicht nehmen. Du glaubst wahrscheinlich auch noch an die Jungfrauengeburt. Wie ich, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Dein Wort ist Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast, geheiligt zu sein durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes heiligt uns Gott. Durch Jesus Christus heiligt uns Gott. Wir müssen Gemeinschaft mit dem Wort haben. Aus dem Grunde freue ich mich so, dass wir diese Lesegruppe haben, weil das Wort uns heiligt, wenn wir es hören, wenn wir es lesen. Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Einheit im Geist. Die Einheit des Heiligen Geistes, mit Gott und untereinander. Und jetzt kommt's, Vers 22, und die habe ich, es ist noch nicht sichtbar, aber Gott hat uns diese Herrlichkeit gegeben. Im Geist ist der Inhalt des Verlangen des Gläubigen nach der Gemeinschaft mit ihm in der Kraft sein. Wir können glauben, es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wir brauchen die Kraft Gottes Geistes in uns. Wir outen und sagen, ich bin Christ. Es war interessant, gestern waren wir mit der Susanne auf dem und so wie immer, wenn ich dann am Gipfelkreuz ankomme, dann sage ich, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen. Und da waren 20 Menschen, ich habe das so laut gesagt, damit es ja jeder hört. Und dann haben wir noch gewartet, bis wir alle beieinander waren, alle drei. Und dann bin ich hingegangen und ich sage, wir wollen jetzt gleich beten miteinander für die Menschen da unten zu Gott. Möchte jemand mitbeten? Da waren mindestens 18 von den 20 total überfordert. Aber einer hat gesagt, zwei haben gesagt, ja, wir beten mit. Und dann kommt, da waren so Knaben auch mit dabei. Die haben nur geschaut. War so cool. Und wir haben dann nachher gesagt, stell dir mal vor, so ist es wirklich. Das ist die Realität. Ausrufen. Irgendwas. Aber haben wir diese Freiheit? Sind wir auch bereit, gespürt? 3,10, Philipper 3,10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, Christa. Gleichsam gestorben. Unser irdischer Egoist ist ans Kreuz, ist Christus gestorben. Auferstanden ist ein neues Wesen und es trachtet nach oben. Verstehen wir die Konsequenz? Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, das heißt den Heiligen Geist Gottes und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Kolosser 1,24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Freust du dich, für den Leib Christi zu leiden, zu sagen, ich drehe mich jetzt nicht mehr im Bett um, sondern ich stehe jetzt auf, springe aus dem Bett, sage Halleluja, Vater, danke, dass ich Gemeinschaft mit dir und meinen Geschwistern gleich haben werde und ich tue alles, was mir möglich ist, damit die Gemeinde gesegnet ist. Bist du bereit, dich zu freuen, wenn du auf was verzichtest? Du verzichtest vielleicht auf ein Abenteuer und leidest. Dein Fleisch leidet. Bist du bereit zu leiden? Du möchtest vielleicht den nächsten Krimi anschauen im Fernsehen und sagst, nein, ich lass aus. Ich rede jetzt mit Jesus. Ich bete mit Gott. Dein Fleisch leidet. Jetzt möchte ich den Krimi anschauen. Bist du bereit zu leiden? 2. Korinther 1,5, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, Halleluja, so ist auch durch So ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Ganz egal, was du erleiden musst. Der Trost in Christus ist überreich. Er kompensiert es mehr als. Er gleicht es nicht nur aus. Er überkompensiert es. Der Trost Christi. Und das, was der Adnan vorhin gesagt hat, unsere Freude im Herrn. In Christus ist unser Leben, in ihm ist unsere Freude, ganz egal, was passiert, ganz egal, wie die Umstände sind. Wir müssen unser Fleisch besiegen, wir müssen zu unserer Seele reden. Seele, habe jetzt Frieden in Christus. Habe Frieden. Und manchmal wache ich auf in der Nacht und habe 1000 Gedanken und kann nicht mehr schlafen. Dann sage ich, Herr, ich empfange jetzt deinen Segen. Seele, gib jetzt Ruhe. Ich empfange jetzt den Segen, den Frieden Christi. Den Frieden Christi. Unser Erbe. Der Gläubige wird zu einem Sohn und Erben gemacht. Römer 8, 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Vers 16, der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, diesem neugeborenen Geist in uns, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du sagst, wie weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Der Geist selbst, der Geist Gottes, bezeugt mit deinem Geist, der durch den Heiligen Geist in Beziehung steht zu Gott, bezeugt, du bist ein Kind Gottes. Vers 17, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Sehen wir diese Symbiose immer wieder. Herrlichkeit in Verbindung mit Leiden. Was meint Leiden? Im Fleisch, nicht im Geist. Im Geist freuen wir uns, wenn wir wiederum die Begierde des Fleisches überwunden haben. Ich triumphiere jedes Mal, wenn es mir gelingt, im Geist zu triumphieren über das, was das Fleisch möchte. Und ich ärgere mich, wenn es mir nicht gelingt, wenn das Fleisch sich wieder durchsetzen kann. Wenn ich irgendwo nimmt mir jemand die Vorfahrt oder und ich sage, du, ja, das ärgere mich. Dann ärgere ich mich über mich selber. Dann sage ich, ja, verzeih, ich bete jetzt gleich für den. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber. Galater 4, 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Wir sind Söhne und der Geist des Sohnes, der Geist Jesu Christi, der ist in unseren Herzen. Und er möchte, dass wir ihm Raum geben. Paulus sagt, werdet voll Geistes. Wie geht es? Ja, natürlich, indem ein amerikanischer Supergeistlicher dir die Hände auflegt. Schreibt es der Paulus? Nein. Epheser 4 und 5 schreibt er uns klar, wie wir voll Geistes werden. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das ist das, was wir im Glauben ergreifen müssen. Mein Erbe wird aufbewahrt in den Himmeln. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin die Tochter Gottes. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Wenn aber Tochter, so auch Erbe. Ja, aber wir möchten es jetzt haben. Nein, dann ist kein Glaube mehr notwendig. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Also, da schließt sich der Kreis. Unsere Herrlichkeit. Herrlichkeit durch Leiden. Römer 8, 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So ein ganz alltägliches Leiden jetzt in der Urlaubszeit, Leiden im Fleisch ist, wir haben eigentlich kein Geld, aber wir möchten doch in Urlaub fahren. Also nehmen wir einen Kredit auf, dann leiden wir halt später, wenn wir zurückzahlen müssen. Aber jetzt freuen wir uns. Nein, nein, so geht's nicht. Wir müssen bereit sein, die Leiden in Kauf zu nehmen, das Fleisch unterzuordnen, zu disziplinieren, zu sagen, nein, wir haben kein Geld, um in den Urlaub zu fahren. Wir fahren nicht in den Urlaub, wir nehmen keinen Kredit auf. Lieber leide ich jetzt als nachher, weil nachher leidest du mit Zinsen. Das ist viel schlimmer. Leide lieber jetzt ohne Zinsen. Ja gut, momentan ist das Leiden der Zinsen nicht so hoch, aber immer noch. reicht's aus. Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, das sehnsüchtige Harren, Ausharren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Da meint er dich und mich. Nicht nur wir harren und harren aus und müssen uns disziplinieren. Die ganze Schöpfung harrt. Warum? Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Durch die Sünde des Menschen hat Gott diesen ganzen Erdkreis verflucht. Und die ganze Schöpfung leidet unter diesem Fluch. Und wenn du und ich mit Christus offenbar werden, wird die ganze Schöpfung befreit werden von diesem Fluch. Unser Leib sowieso, aber die ganze Schöpfung. Und wir lesen ein bisschen was von dem, was Jesaja sagt, und da meint er die Zeit des tausendjährigen Reiches, wenn das Lamm und der Löwe nebeneinander liegen. Weil dieser Raubtierinstinkt von Gott weggenommen wird, weil der ist eine Konsequenz des Fluches. Fressen und gefressen werden. Bei uns Menschen ist das Gleiche. Fressen und gefressen werden. Und der Paulus muss sagen, wenn ihr Christen euch untereinander beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr nicht aufgefressen werdet. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, auch die Schöpfung muss auch hoffen und glauben. 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und das blenden wir gerne aus. Nein, Herr, ich möchte, dass du meine Ziele zustande bringst, dass du mich segnest. Gott sagt, nein, du bist ein Volk zum Besitztum, ich habe dich erkauft, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Herrlichkeit durch Leiden. Zwei Verse noch zu dem. Offenbarung 1,6 und uns gemacht hat zu einem Königtum. Das letzte Buch in der Bibel. Er hat uns gemacht zu einem Königtum. Du bist ein König. Aus Gottes Sicht bist du ein König, weil Jesus der König aller Könige ist. Du bist ein Sohn Gottes, weil Jesus dein Bruder ist. Zu Priestern seinem Gott und Vater. Jesus ist der hohe Priester. Nicht der Papst. Er ist unser Haupt. Und das Oberhaupt ist der Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 5,10, Offenbarung 5,10, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das glauben viele nicht. Aber wir müssen das erkennen, dass Christus mit dir und mit mir über diese Erde herrschen wird. Und die Vollmacht und die Autorität, die er dir und mir geben kann, hängt davon ab, wie treu wir jetzt sind in diesem Leben. Das ist nichts anderes als ein Trainingscamp ist für die Ewigkeit mit Christus. Unser Leben ist nur ein Trainingscamp. Und da wird sich's entscheiden am Richterstuhl Christi, welchen Lohn er uns geben kann. Wenn du nicht dabei warst, hör dir die Botschaft vom letzten Sonntag an. Wer sind wir? Wir kommen zum Schluss. Wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? Wie heißt er und wo wohnt er? Weiß es nicht mehr. Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? Jeder wahre Gläubige ist ein himmlischer Mensch und ein Fremdling und Pilger auf Erden. Du bist durch deinen irdischen Leib noch in dieser Welt. Aber das, was wirklich entscheidend ist, ist nicht mehr von dieser Welt. Das Entscheidende in unserem Leben muss unser Geist sein und der ist vom Himmel. Hebräer 3,1, daher, heilige Brüder, Paul, heiliger Bruder, Max, heiliger Bruder, Susanne, heilige Schwester, na auch heiliger Bruder, Francesca, heiliger Bruder. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Wir müssen auf Jesus schauen. 1. Petrus 2,11, Geliebte, geliebter Oliver, geliebte Rita, Geliebte, ich ermahne euch, geliebter Sergio, ich ermahne dich. Als Beisassern und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Andere Übersetzung. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Wir sehen, was dieses Leiden ist. Dieses Leiden ist täglich, den Egoisten unten zu halten und seine Werke zu töten. 1. Petrus 3,13. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ich bin Christ und das ist gut so. Und dafür stehe ich. Und schämen musst du dich. Ja, betet sie ja alle noch vorm Essen. Nein, die Schweine nicht, die fressen gleich. Die sollen sich schämen. Ich muss mich doch nicht schämen. Ermahnung und Trost zum Schluss. Dient einander, Geschwister, dient einander. 1. Petrus 4,7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, und das betet Petrus vor 2000 Jahren, steht nahe bevor. Wie nahe steht es jetzt bevor, wenn Petrus dich schon betet? Seid daher wachsam und besonnen. Lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vers 8, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Apostel Johannes sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, aber deinen Bruder, deine Schwester hast du, bist du ein Lügner. Du bist ein Lügner, weil dann die Liebe Gottes nicht in dir ist. Also wir müssen uns wirklich ja auch hier in diesem Bereich disziplinieren. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich bin doch nicht eifersüchtig, weil Gott dem Gunti so ein musikalisches Talent gegeben hat, oder dem Paul oder dem Max. Ich bin doch nicht eifersüchtig. Ich freue mich, dank Gott für das. Und sage, Gott, was hast du mir gegeben? Wo kann ich treu sein? Und jeder soll treu sein mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Vers 11, redet jemand im Auftrag Gottes, das habe ich empfangen von Gott. Dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind. Darum sage ich, ich schreibe es immer nur ab, das sind nicht meine Worte. Ich muss Gottes Worte sagen. Ich darf nicht meine eigenen, meine Theologie, sondern ich muss Gottes Worte sagen. Das ist meine Verantwortung, dass es Gottes Worte sind, die ich weitergebe oder er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus? Ja, die Angelika hat schon wieder in der Küche alles wunderbar vorbereitet. Soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Und darum sagt uns die Schrift, alles was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Dass Gott geehrt wird. Wenn du was machst, machst du es so, dass Gott geehrt wird. Machst du es für Gott und sagst, Herr, aus Liebe zu dir mache ich das und diszipliniere mein Fleisch. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Und da wollen Adnan und ich euch auch ein Vorbild sein und viele von euch sind auch Vorbild. Lasst uns dabei bleiben. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig, dem Christus. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.